Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Herzlich willkommen bei Ende Geek, Alles Geek, dem Podcast, in dem zwei Kinder gefangen im Körper von Erwachsenen über all die Dinge reden, über die sie als Kinder nicht reden durften, über all die Dinge, über die sie reden wollen und manchmal auch über die Dinge, die sie nicht mögen. Wir sind, wir schwärmen gern von alten Zeiten, ne? Als wir noch mit Cornflakes auf der Couch saßen und Zeichentrickserien geguckt haben, aber hin und wieder machen wir auch ganz aktuelle Dinge, denn eins haben wir beide über all die Jahre behalten. Wir sind konsumfreudige Hedonisten geblieben, die gerne ins Kino gehen, alte Videospiele kaufen, hoho, Story checks out, oder auf Konzerte gehen, in Freizeitparks, Brettspiele spielen, ihr Geld beim Poker raushauen und was auch immer. All das tun wir und über all das reden wir gerne. Und mit wir, da meine ich den lieben Alex.
Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Und mich, den Kron. Und ich habe es ja schon ein bisschen eingestreut in diese leicht angepasste Anmoderation, an der wird weiterhin gefeilt. Und irgendwann wird die dann auch ohne Stottern und Gestammel, dann wird die pfeilschnell kommen und wird richtig cool sitzen.
Und auch rückwärts.
Da hat es mit eingebaut. Ne? Die kann man dann so ein bisschen anpassen, wie ich es jetzt gemacht habe. Alte Videospiele kaufen. Denn das war der Anlass, warum wir heute uns hier einfinden, um endlich eine neue Reihe zu starten und über alte Handhelds und Konsolen und so zu sprechen und machen den Anfang mit einer meiner absoluten Lieblings-Handhelds, dem Gameboy, dem alten Gameboy, Gameboy Classic. Um den soll es heute gehen, dem habe ich wahnsinnig viel zu verdanken. Der ist der Grundstock meiner Videospielkarriere. Und wie es bei Alex aussieht, weiß ich gar nicht genau, das werden wir dann hören. Aber bevor wir das tun, verlangt es die Tradition, dass wir über das Highlight der Woche sprechen. Alex, wie sieht's aus? Was hast du gemacht?
Ja, ich sag mal, so eine Dreifaltigkeit, das kennt ihr ja jetzt schon irgendwie auch gefühlt immer von mir. Wir sind seit einiger Zeit so ein bisschen wieder in den Schienenwahnsinn verfallen. Da fragt euch, wie, was, Schiene? Nein, es geht so ein bisschen um Charlie Sheen und aber auch Martin Sheen. Und der Anlass war nämlich der, dass ich zum Geburtstag von meinem Vater eine coole Schläferz-Box bekommen habe mit mehreren Filmen. Schläferz ist ja sozusagen die Thematik von Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Wer das noch nicht kennt, ist eigentlich auch mal eine eigene Folge wert. Die gucken sich ja einfach ganz, ganz schlechte, meist auch ältere Filme an und zerlegen die dann so ein bisschen, geben auch ein bisschen Hintergrundinfo und. Und in dieser Box war der crazy Film Grizzly 2. Das ist auch eigentlich ein uralt Film, der irgendwie in den, ich glaube, 83er Jahren oder sowas entstanden und gedreht ist. Crazy Story hat da nie veröffentlicht wurde, richtig Material verschwunden, Gelder veruntreut. Erst wirklich in den 2000ern wurde dann der Film zusammengeschnitten. Und das Interessante dabei ist, dass da zwar nur für wenige Minuten, aber schon drei krasse Stars mittlerweile oder sozusagen dann auch nach den 80ern, 90ern Stars mitspielen. Und zwar George Clooney, Laura Dern, die man ja zum Beispiel aus Jurassic Park kennt. George Clooney muss man wahrscheinlich nicht erwähnen, wenn diejenigen, die Nespresso-Maschinen haben, kennen. Und auch Charlie Sheen. Und das hat uns dann wiederum zum Anlass gebracht, eine sehr coole Doku zu gucken. Charlie Sheen hat nämlich auf Netflix aka Charlie Sheen eine zweiteilige Doku rausgebracht, dass jede Episode so gefühlt Spielfilmlänge, um die 90 Minuten sieht man ganz viele Leute quatschen, seine Ex-Frauen, Sean Penn, sein Vater Martin Sheen und so. Charlie Sheen hat ja ein sehr, sehr auf und ab der Gefühle, der Drogenkonsume, der Exzesse Sachen geführt. Da wird sozusagen relativ deutlich über die Thematik gesprochen von seiner Seite aus und natürlich auch von Leuten, die da drumherum waren. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Empfehlung an der Stelle schon mal. Und das ist dazu übergegangen, erzähle ich gleich weiter. Aber Kron, du kannst auch noch mal kurz was zu einsteigen.
Erstmal bin ich irritiert, dass du Sheen sagst.
Ja?
Charlie Sheen. Ich glaube, ich sage immer Charlie Sheen. Was denn?
Ja, oder Sheen,
richtig.
Ja, okay.
Ist das wieder eins meiner
Charlie
Dinge, die ich mein ganzes Leben lang falsch gesagt habe? Das würde mich überhaupt nicht wundern. Ne? Ich sage auch Tomb Raider und andere Dinge einfach.
Du meinst Tom Brady?
So. Tomb Raider.
Ich dachte, du meinst Brady. Tom Brady, den Quarterback.
Nee, ich sag Charlie Sheen. Und dann wollte ich noch einwerfen, du redest von einem Format, wo wir gemeinsam schlechte Filme gucken, aber Alex, das ist doch schon immer so, wenn wir Videoabend haben und du den Film aussuchst.
Ja.
Und das Dritte, was ich sagen wollte, habe ich vergessen, weil ich den Witz so lustig
fand. Es ist okay. Es ist total fein, kann ich total mit umgehen, aber da werden wirklich ganz, ganz krasse Dinger gezeigt bei Schläferz. Aber ja, also Grizzly 2 kann ich trotzdem irgendwie empfehlen, euch auch um mal vielleicht kurz mit der Geschichte dann da auseinanderzusetzen. Darum soll es heute aber nicht gehen. Wir haben dann, Pia und ich, meine Tochter und ich, Apocalypse Now in der Reduce Redux Fassung gesehen. Na, gute 3 Stunden plus geht die ja dann.
Grizzly 2 war noch gar nicht dein Highlight.
Nee, das ist alles so ein Konglomerat sozusagen aus Charlie-Martin-Sheen-Sachen. Also dann diese Doku, also im besten Falle guckt ihr euch Grizzly 2 an, dann guckt ihr euch die Doku auf Netflix aka Charlie Sheen an, weil da wird auch über diesen Film geredet, ne? Gefühlt ein bisschen dramatisch. Er hat nämlich andere Projekte sausen lassen, um in diesem Film mitzuspielen, der dann niemals in den 80ern veröffentlicht wurde, sondern erst viel, viel später. Da sind wahrscheinlich große Karrierechancen an ihm vorbeigezogen. Das beinhaltet auch einen Teil.
Oder im Gegenteil. Ne?
Ja,
weil der Film nicht veröffentlicht wurde, konnten einige der Darsteller eine Karriere machen.
Vielleicht auch das stimmt. Und dann empfehle ich euch, dazu überzugehen, weil das ist dann auch ein Teil dieser Doku, ne, die aufarbeitet, wie ist er denn eigentlich so aufgewachsen und auch sein Vater so, ne, die haben dann auch viel Zeit am Set von Apocalypse Now verbracht, dann sich also Apocalypse Now anzugucken, ja, da spielt ja dann sein Vater Martin Sheen die große Hauptrolle neben anderen tollen Schauspielern. Und dann, das steht jetzt noch auf dem Programm, passend natürlich Vietnamkrieg, dann Platoon noch zu gucken. Da spielt ja dann Charlie Sheen sozusagen einen Soldier im Vietnamkrieg. Also das ist so ein bisschen das Highlight. Das hat so nochmal so ein bisschen diese ganze Thematik um und mit den Sheen. Da gibt es ja auch zwei Brüder, glaube ich, ja auch noch. Also egal, das an der Stelle. Guckt mal, ein paar schöne Filme, ein paar komisch gruseligere Sachen. Und wie sieht es denn bei dir aus, Kron? Das sind dein Highlight.
Ich dachte schon, wir zählen jetzt die ganze Familiengeschichte der Schienenfilme.
Nein.
Mit all ihren Verästelungen und Gastauftritten in Talkshows und anderen Dingen auch. Mein Highlight der Woche ist, ich betrüge auch ein bisschen, und mein Highlight der Woche kommt erst noch, weil ich, wenn wir es hier geschafft haben, diese Podcast-Aufnahme fehlerfrei, wie es unsere Art ist, aufzuzeichnen, dann schwinge ich mich auf mein Pferd und reite gen Phantasialand, weil meine Tochter hat am Wochenende Geburtstag und wir fahren alle zusammen ins Phantasialand und es ist zwar jetzt schon herbstlich und kalt, aber das wird uns nicht davon abhalten, Achterbahn zu fahren und andere schöne Freizeitpark-Dinge zu tun. Und dabei frage ich mich dann auch gleich, haben wir eigentlich schon eine Folge zum Phantasialand? Ich glaube nicht.
Du fragst mich immer so Fragen mit
drin.
Park Warner haben wir auf jeden Fall eine Folge. Wir haben eine Disneyland-Folge.
Wir bleiben in Deutschland hier. Wir fahren nach Köln-Brühl.
Wir haben eine Park-Asterix-Folge. Wir haben eine Europa-Park-Folge. Wir haben eine Phantasialand-Folge.
Echt? Haben wir? Gott sei Dank.
Ja.
Das ist ja gut. Ich schaffe mein Gedächtnis. Der Mann ohne Gedächtnis.
Das ist die Folge 15 gewesen.
Ja, dann ist das gar keine Recherchereise jetzt sozusagen. Das ist ja ein bisschen ärgerlich.
Ja, das ist vielleicht das noch. Naja, ich weiß nicht, vielleicht ist das nochmal so eine, nochmal Fact-Checking betreiben, weißt du? Müsstest du jetzt Folge 15 oder ihr euch Folge 15 anhören, dann nochmal nach Phantasialand fahren und das auch checken, ob das überhaupt so ist. Aber vielleicht haben sich ja Dinge da jetzt auch schon wieder geändert.
Da haben sich Dinge geändert. Es gibt jetzt eine neue Attraktion, die 3 Mausketiere. Die ist da in der Nähe, wo auch Maus au Chocolat ist, ne? Und wenn es geil genug ist, dann kommt es ja vielleicht in einem Highlight. Ansonsten, wir werden auf jeden Fall ein cooles Wochenende da haben. Und wie gesagt, nach der Podcast-Aufnahme geht's los. Das heißt, lass uns keine Zeit verschwenden und direkt zum Hauptthema übergehen. Und zwar, ich habe es ja schon erwähnt, reden wir über den Brotkasten, den Gameboy. Alte
Brotkasten, hallo?
Graue Handheld-Meisterwerk von Nintendo. Das glaube ich, also zumindest bei mir so, meine Jugend wirklich stärker geprägt hat als jede andere Konsole. Der Super Nintendo mag da dann in der späteren Teenager-Phase und so den wahrscheinlich habe ich das oder würde ich das in der Super Nintendo Folge dann auch behaupten, weil ich das dann bis dahin vergessen habe, dass ich das jetzt dem Game Boy zugeschrieben habe. Aber es ist schon so. Ne? Bei mir ist der Game Boy und mit allem, was dazugehört, das sind so die Anfänge des Videospielens bei mir. Da hat der schon einen ganz besonderen und bleibenden Eindruck hinterlassen. Ist es bei dir eigentlich überhaupt auch so?
Ja, ich würde es auch schon so beschreiben. Wir hatten meiner Meinung nach da ja auch schon, haben wir auch ja ein bisschen schon gequatscht, wie wir zu Geeks wurden, so ein paar technische Geräte, die auch so davor waren. Aber ich glaube, da war man dann auch in einem Alter, kommen wir auch gleich noch zu so ein paar Details und Sachen, aber in Europa ist der ja 28. September rum 1990, also 1990 quasi rausgekommen. Amerika und in Japan ein Jahr früher, aber ja, 1990, ich bin ja Baujahr 85, da heißt 90 war ich 5 Jahre, da habe ich sicherlich noch nicht gleich den Gameboy in der Hand gehabt. Ich weiß nicht ganz genau, wann ich meinen ersten Gameboy hatte, aber man ist dann auf jeden Fall, oder ich war dann auch schon im Alter, wo ich mit dem Gameboy einfach viele Sachen dann schon auch noch verknüpfe oder mich an dann jetzt auch hier im Zuge der Recherche an Spiele oder Musik und Sachen erinnere und die letztendlich auch viele Franchises oder viele Spieletitel da vorangebracht haben, so, ne? Also, wo ich mich schon, ich selber hatte zum Beispiel keine Nintendo-Konsole, meiner Meinung nach. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei Freunden war, ne, und da Nintendo gespielt habe. Da fingen natürlich auch schon einige hier Mario-Sachen und so an, aber für mich, der Game Boy war sicherlich ein großer Startschuss in diese ganze Gaming Szene, so, also so, und weil man auch irgendwie so ein bisschen alleine mit dem Gameboy natürlich war. Ne? Man war jetzt nicht mehr an so den Ort, den Fernseher sozusagen, das Wohnzimmer gefesselt, sondern man konnte ja als Handheld-Gerät damit überall hingehen, quasi. Um uns ein bisschen einzustimmen, würde ich mal einen ganz kurzen Sound, so einen ASMR-Sound machen. So hörte sich das an, wenn man sein Gameboy ready gemacht hat. Ne? Ja, einfach mal. Batterien hinten rein, Klappe zu.
Die waren ja meistens schon drin. Die haben angemacht. Auch spektakulär lange gehalten.
Ja, und dann ist ja, irgendwie das, ein Spiel geladen.
Fast reingequatscht, ne? In diesen schönen romantischen Sound. Der reicht tatsächlich, um bei mir Emotionen wachzurufen. Ne? Das ist das Erstaunliche. Bei mir ist es eben auch die Zeit. In anderen Anekdoten mag der eine oder andere das schon mitbekommen haben. Ich habe ja mein Vater hat mich ja zum Beispiel mal überrascht, indem er da so einen Breakout-Klon über Nacht programmiert hat auf dem PC und so, ne? Da stellen sich jetzt vielleicht alle so einen dauerzockenden Vater vor, ne? Mein Vater hat als Jugendlicher schon gezockt. Ich habe dann später eben bei meiner Oma auch da so eine Pong-Konsole und so Sachen gefunden. Und wie gesagt, es gibt so die Breakout-Anekdote und er hat dann später auch vereinzelt Spiele mit mir durchgespielt am PC. Aber trotzdem war ich, was dieses so Zocken, ne, wie man sich das jetzt heute so vorstellt, also ne, Videospiele, Konsolen, da war ich auch das alleingelassene Kind und hatte die Eltern, die da eher mit Unverständnis tatsächlich drauf reagiert haben. Aber das ist Teil des Erfolges dieses Hobbys, glaube ich, auch in meinem Leben, weil das habe ich auch in EGAG 002, wie wir die Geeks wurden, die wir heute sind, erzählt. Hier gehört es trotzdem nochmal her. Meine Eltern hätten mir zu dieser Zeit da 1990 niemals einen Gameboy geschenkt. Ne? Also da hat ihnen einfach der Zugang gefehlt, was das ist. Ne? Aber das war halt schon so krass, dass, wie du schon gesagt hast, man kann das Ding mitnehmen. Das heißt, ne, man hatte eh schon oft diese Schulhofgeschichten, ne? Kinder erzählen von irgendwas, was man halt selber nicht erleben konnte. Aber das waren ja letztlich immer nur abstrakte Geschichten. Da kann das Kind ja viel erzählen. Oh, ich habe am Wochenende das gesehen und jenes gemacht und die Hälfte davon stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber der Gameboy war natürlich ein Gerät, das die Mitschüler und Mitschülerinnen mit in die Schule genommen haben. Und wenn du da keinen hattest, dann hast du nicht nur diese phänomenalen Geschichten von Spaß und Freude gehört, ertragen müssen, sondern ne, die Leute hatten auch alle einen Gameboy dabei, dann durftest du mal mitspielen und so, aber hey, du warst halt wirklich raus, ne? Noch schlimmer als wenn du, also wirklich, also das war einfach extrem wichtig, ne? Das war wirklich, und dadurch, dass man den dann halt mitnehmen konnte, wenn man mal einen hatte, hast du den nicht mehr aus der Hand gelegt, ne? Und da war der halt immer dabei. Das heißt, das war nicht einfach so ein Wunsch, wie, ne, ich hätte gern dieses Brettspiel oder ich würde gern, was weiß ich, dieses Paar Schuhe da haben, sondern ein Gameboy, ne, das war wirklich dann als junger Mensch da ein Herzenswunsch. Und mein Cousin war Leidenspartner. Mein Cousin, einen kleinen Tick jünger als ich, der hat sich das auch gewünscht und der hätte, glaube ich, von seinen Eltern auch keinen bekommen. Aber wir hatten eben eine super coole Oma, Rest in Peace, super coole Oma, die uns quasi im Prinzip entgegen dem ursprünglichen Willen der Eltern, natürlich hatte sie dann in Wahrheit da angerufen und es gecheckt und gesagt, hey, ich möchte den Kids da jetzt einen Gameboy schenken, wie arg seid ihr dagegen, ne? Und so arg, dass sie da dann jetzt, nein, auf keinen Fall darfst du das. Aber letztlich, ne, wir wünschen uns einen Gameboy, unsere Eltern sagen beide nein. Die Oma kriegt es mit, die Oma setzt sich für die Sache ein und die hat auch keine Ahnung gehabt, was ein Gameboy ist. Die hat einfach mitgekriegt, ne? Die wollen das halt so richtig gerne haben und damit kann man die glücklich machen. Und so war es dann halt auch. Das war halt eins dieser Geschenke, ne? Es ist nicht wie heute, du gibst irgendwie eine Wunschliste ab, wenn man sich überhaupt was schenkt, ne? Und dann kauft man dem halt das Buch, was auf der Wunschliste steht. Oh, vielen Dank für dieses tolle Geschenk, ne? Ich weiß auch nicht. Man macht sich natürlich eine Freude, ist ja schön. Aber es gibt so in der Kindheit so Geschenke, ne? Die prägen dich halt wie bestimmte Filme, die man in der Kindheit guckt.
Das ist echt ein Nokia-Handy.
Und es mag sich konsumgeil und dumm anhören, aber der Gameboy ist in meiner Lebensgeschichte halt eins dieser super coolen Geschenke, weil ich eben am Heiligabend beim Auspacken auch einfach nicht damit gerechnet hätte. Ne, dass ich, weil es hieß ja Nein und dann kriegt man was, wo es Nein hieß und ist es da drin und das war halt einfach mind-blowing cool. Und so ging es los, meine Liebe zum Gameboy.
Ja, damals, als er rauskam, 1990, hat er irgendwie gute 169 D-Mark gekostet, um das so ein bisschen einzuordnen. Es ist auf jeden Fall auch eines
heute
der meisten.
10.000 Euro.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, so mit Inflation und Sachen, könnte man das vielleicht sich mal umrechnen. Aber ja, preis-leistungsmäßig, sage ich mal, im Nachhinein ist es auf jeden Fall viel, viel wert gewesen, weil da viel, viel Stunden reingeflossen sind in die Sache. Es ist wirklich ja eines der meistverkauften Spielekonsolen und dann auch Handheld-Konsolen der Welt. Das Ganze wird dann später von Nintendo selber dann mal überboten mit dem Nintendo DS. Es gibt natürlich noch viele weitere Gameboy-Nintendo-Konsolen. Ne? Da werden wir in einzelnen Folgen dann sicherlich auch mal drauf eingehen. Sowas, der Gameboy Color Advance und. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Meilensteine. Bis hier natürlich jetzt die Switch 2 rausgekommen ist. Das ist ja sozusagen das Ende der Fahnenstange.
Ja, wunderbar.
Der Gameboy selber.
EGAG-Folgen.
Ja, das stimmt. Der Game Boy selber war auch gar nicht das erste sozusagen dieser Handheld-Reihe, sondern Game & Watch. Das ist sozusagen 1980 war die Grundlage dafür. Habe ich gefühlt noch nie in Person gesehen und auch noch nie in der Hand gehabt. Also für mich da der Game Boy das erste.
Werden wir auch eine Folge machen, weil tatsächlich da, also ich hatte ein Game & Watch-Gerät. Das ist das einzige Videospiel, was ich von meinen Eltern jemals bekommen habe vor so einem langen Urlaub. Ne? Da waren wir wirklich sehr lange weg. Da waren keine Freunde mit im Urlaub dabei, sondern ne, meine Eltern wollen da das Land bereisen. Als kleines Kind interessiert man sich da so halbwegs dafür. Und dann hieß es, ich darf mir am Flughafen ein Videospiel, ja, weil auch da wollte ich das schon haben. Ne? Da gab es noch keinen Gameboy. Da gab es halt genau solches Zeug. Das waren halt noch ein Spielgeräte. Ne? Also war ein Spiel drauf, da konntest du nichts wechseln. Und das ist halt auch das Geile, weil ich dann halt einfach 6 Wochen am Stück dieses eine Spiel gespielt habe. Ne? Also auch eine Aufmerksamkeit dann auch diesem Gerät geschenkt habe, was heute nicht mehr möglich ist. Aber du hast recht, daraus ging tatsächlich dann der Gameboy hervor. Und das Krasse ist ja auch, ne, mal da einen Einblick zu bekommen. Heute gibt es, also rückblickend, es sind dann über 1.000 Spiele für den Gameboy erschienen. An alle Sammler, ne? Da schon eine Weile sammeln, weil es natürlich auch unterschiedliche Spiele dann sind in Europa, in den USA und in Japan und so weiter. Aber in den USA zum Beispiel waren die Starttitel waren dann einfach Baseball, Super Mario Land natürlich und Alleyway, also das ist diese Breakout-Variante, ne? Alex, die haben wir vor 2 Jahren im Urlaub auch wieder belebt und viel gespielt. Und du hast es ja selber schon erwähnt, dass es da eigentlich Konkurrenzprodukte gab, die grafisch mehr konnten, die teilweise sogar Farben konnten. Aber, und das ist der eine Trick, den der Gameboy gemacht hat, die Akkulaufzeit von diesen anderen Geräten war eine Katastrophe. Und der Gameboy hat halt dadurch, dass er einfach auch so wenig darstellen musste, der hat halt echt scheiß lange gehalten. Ne? Du konntest mit einer so einer Batterieladung wirklich viele, viele, viele Stunden spielen. Ich weiß nicht, was war, 30 Stunden behaupte ich jetzt einfach mal random.
Das geht in die, es geht in die richtige Richtung, genau. So um die 30 Stunden, der ist ja mit 4 AA-Batterien quasi dahergekommen. Du hast schon gesagt, sowas wie die Sega Game Gear-Kontrolle, die ist mit 6, also 2 AA-Batterien mehr, musste man die ins Gerät da packen und der hatte dann nur 3 Stunden Spielzeit. Also 2 Batterien weniger und fast dann das 10-fache an Spielzeit mehr. Dazu natürlich auch deutlich kleiner und leichter. Und klar, hast du auch gesagt, ne, farbige Sachen gab es auch schon. Der Atari Lynx, das war der, der ja ein farbiges Display hatte. Das hat quasi Nintendo dann mit dem Game Boy Color erst 10 Jahre später letztendlich hinbekommen.
Ja, man sieht, dass es für den Erfolg eben nicht nötig war. Man sagt, dass was anderes aber für diesen gigantischen Erfolg nötig war. Und zwar haben sie ja dann eben in Europa, spätestens da, ich weiß nicht, ob das in den USA auch so war, spätestens in Europa dann eben als Standardspiel Tetris mit reingepackt. Ne? Tetris ist wahrscheinlich, ja, das ist das bekannteste.
Das ist eine eigene Folge wert.
Ja, das ist sowas von eine eigene Folge wert. Das ist nämlich ein Krimi, was da alles mit den Rechten um Tetris passiert ist. Tetris ist mit Sicherheit das bekannteste mit Super Mario zusammen, das bekannteste, was man überhaupt im Videospiel-Franchise rausziehen kann, ne? Auch Leute, die noch nie einen Controller oder irgendwas in der Hand hatten.
Du darfst können
mit Tetris was anfangen, ne? Bei der Musik. Ja, da werden auch schon wieder Emotionen wach. Ich finde tatsächlich, das Tetris auf dem Gameboy, also gerade von diesen alten Versionen, die da das Licht der Welt erblickt haben und zahlreichen Klonen, die es gab, ist das Tetris auf dem Gameboy bis heute eine der am besten Versionen. Das war einfach geiler Scheiß. Und das fanden dann sogar natürlich meine Eltern, ne, die sonst einfach keine Videospiele spielen oder da sehr wenig Zugang zu hatten. Aber Tetris ist halt, ne, wie wir bei Brettspielen sagen, das auch so Spiele, die auch Nichtspieler begeistern. Und Tetris ist genau so ein Ding, das auch Nichtspieler begeistert. Und bis heute wurden alleine von Tetris meistverkauftes Spiel für den Game Boy Classic 35 Millionen Exemplare verkauft. Das ist vollkommener Wahnsinn. Und ja, so ging das Ganze dann los und da war es halt, das ist halt noch die Zeit, ne? Da hat man dann nicht eben irgendwie sich kurz mal 400 Spiele in einer Datei runtergeladen, sondern da hatten die einzelnen Spiele noch einen Wert. Da musste man für einzelne Spiele lange sein Taschengeld sparen oder auf Weihnachten warten und dann auch noch auf gnädige Omas und so hoffen, ne? Weil da waren, wie gesagt, auch nicht alle fanden das cool und haben dir Videospiele geschenkt. Viele fanden das auch rätselhaft und seltsam. Und deswegen wurde da um jedes Spiel wurde einfach hart erspielt, im Spiel des Lebens sozusagen. Es wurde rege getauscht mit Freundinnen und Freunden. Ne? Es gab wirklich, also lange, bevor LAN-Partys ein Begriff waren, haben wir die Nachmittage uns getroffen nach der Schule. Jeder hat sein Gameboy mitgebracht. Jeder hat seine 8, 12, 14, 3 Spiele, was immer er hatte, mitgeschleppt. Dann hat man da einen großen Spielehaufen gemacht und man hat halt nachmittags die Spiele seiner Freundinnen und Freunde gespielt. Mein Gott, was eine geile Zeit.
Eigentlich mal der Punkt interessieren, bevor wir vielleicht dann noch ein paar kleine technische Detailzusammenhänge klären und dann noch ein paar Spiele reintauchen. Hast du dann jemals bewusst mit dem Link-Kabel, also es gab ja die Funktion, ja, zwei Gameboys zusammen über ein Kabel zu connecten und einige Spiele hatten halt diese Link-Funktion. Hast du jemals ganz bewusst?
Aber hallo, natürlich. Na? Wir haben wirklich, weil ich meine, das Dumme ist, ne, beide müssen das Spiel haben und so. Es gab einige Spiele, die das angeboten haben. Bei den wenigsten hat man die Situation gehabt, dass das dann wirklich spielbar war. Ich glaube, dass das dann irgendwann jetzt, heutzutage gibt es ja solche Shared Functions für Spiele auch, ohne dass beide das Modul besitzen, bla bla. Aber ne, damals einfach, brauchen beide ein Gameboy, brauchst ein Linkkabel, beide brauchen das Modul. Aber Tetris hatte halt fast jeder. Und tatsächlich, lange vor LAN-Partys und irgendwelchen Online-Spielen und so, war mit das Aufregendste, was ich mir vorstellen konnte, ein Gameboy-Duell Tetris. Ne? Also man hier, du hast einfach dein Kabel ineinander gesteckt und dann einfach ein Tetris-Battle. Mein Gott, das ist auch zeitlos schön. Ne? Du brauchst ja keine Grafik für Tetris.
Das stimmt. Dann wurde die Battle-Haltung eingenommen und Round One. Du hast es gesagt, Grafik. Grafik ist eigentlich auch kurz der Stichpunkt hier nochmal, um so ein paar technische Details hier zu präsentieren. Wir haben es jetzt schon auch so ein bisschen angesprochen. Der Game Boy war auf jeden Fall nicht die Überfliegerkonsole der Zeit, sondern eigentlich von den ganzen Specs, als es rauskam, hatte man wirklich eher viele Fragezeichen. Ja, was soll das überhaupt so? Und dieses schöne grünliche Display, das ist für uns heute so ein bisschen Retro-Feeling. Damals war es aber eigentlich fast auch schon das Aus überhaupt für den Game Boy. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen. Dass ja das Ganze am Anfang diese LCD-Displays, diese grünlichen Displays einfach ganz schlechte Schärfe hatte, der einzelnen Pixel. Also wenn da irgendwie Strom anliegt, ne, dann ist es sozusagen da so ein Pixel und da nicht. Und es hat aber dann so ein bisschen verschwommen, weil auf andere Pixel übergegriffen ist, diese Spannung. Also das war alles irgendwie ziemlich matschig.
Wir sind kein Technik-Podcast, ne? Aber es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sich da kaputt lacht, wenn man da mal so ein paar Zahlen nennt, ne? Eine 8-Bit-CPU, Speicher von 8 Kilobyte RAM, 8 Kilobyte Grafikspeicher, 4-Kanal-Stereo-Sound. Und der LCD-Bildschirm hat eine Größe von 4,7 mal 4,3 Zentimetern. Das ist 1,9 mal 1,7 Zoll.
Ja. Das ist nicht groß, ne?
Es gab vier Graustufen und 8x8 Pixel oder 8x16 Pixel groß. Also die Sprites konnten, ja, Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn.
Und kurz bevor das Ding dann eigentlich fast schon wieder in der Versenkung verschwunden wäre, weil sozusagen der Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi dann sagte, Alter, nee, das Display, das sieht wirklich so, so schlecht aus, wir können das nicht rausbringen. Dann gab es quasi einen Durchbruch von Sharp. Die haben nämlich eine neue LCD-Technologie, Super Twisted Nemantic, STN, dann rausgebracht. Die haben da irgendwie Kristalle in diesem Display noch so gedreht und dadurch konnten die bessere Hell-Dunkel-Kontraste darstellen. Und dieses Display hat es dann sozusagen dann in den finalen Gameboy geschafft. Also ohne diese technologischen Fortschritte wäre der Gameboy vielleicht dann auch erst noch viel, viel später rausgekommen. Aber ja, auch das reichte dann trotzdem nur für diese vier Grautöne, die dann natürlich in der Realität eher vier unterschiedliche Grüntöne waren. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, weil letztendlich, wie hat man denn diese vier Abstufungen erzeugt? Also ich sag mal, normalerweise ist ja Strom an und aus, also ist ein Ton und weniger Spannung, so ein bisschen ja, nein, aber das Ganze ist dann so über sozusagen Schnelligkeit, also Flackern, also schnell ein- und ausschalten, hat man also schneller so einen Pixel blinken lassen, dann ist der dunkler gewesen als ein Pixel, der nicht so schnell flackerte. Und das führt dann technisch zu diesen vier unterschiedlichen Graustufen, die natürlich bei diesem grünen Display eher so wie Grüntöne dann anwirken. Aber ganz interessant auch, Nintendo auch damals schon sowas so Thema, ja, markenrechtlicher Schutz und ähnliches. Wir kennen ja alle auch dieses Thema, wenn die Cartridge irgendwie nicht lädt, nicht funktioniert. Ne? So ein Klassiker, nimmt man sie raus, pustet hinten auf die Kontakte. Das haben all diejenigen in der Generation auf jeden Fall.
Die alten Leute, ja, ne? Das kennen wir alle. Ich glaube, dass das ja, da würde ich auch ein kurzes Intermezzo, ne? Bei Filmgeschichten zum Beispiel, da lohnt sich auch seinen Kindern eine Retrospektive zu zeigen, irgendwie, ne? Die Filmgeschichte und alte Klassiker nachzuholen. Bei Videospielgeschichte lohnt sich tatsächlich weniger retrospektiv zu erleben. Also es ist tatsächlich so, ne, da hört es irgendwo auf. Ne? Es gibt so einen Grad an Pixelgrafik, der ist für Leute, die nach dieser Zeit zur Welt gekommen sind, einfach noch charmant und als Grafik erkennbar. Das ist so diese Art von Pixelgrafik, die man dann auch in manchen Kunst- oder Brettspielumsetzungen erlebt. Ne? Das sind dann eher so 16-Bit fängt es mal an, dass Leute das als charmant bezeichnen. Ne? Aber mein Sohn zum Beispiel, der hat wirklich Mühe, ne, wenn ich da jetzt ein Spiel spiele und ich sehe da wirklich die Dinge, die das ja auch darstellt mit seiner rudimentären Art. Ne? Wir, wenn wir damit groß geworden sind, sehen das, haben kein Problem. Ja? Da fährt ein Typ Skateboard und springt über eine brennende Öltonne.
Oder Fahrrad. Ne?
Ja. Aber für meinen Sohn oder für andere junge Menschen ist es echt hart, da was zu erkennen. Und hinzu kommt, um wieder die Brücke zu schlagen, halt diese Technik von damals, ne? Also die Idealsituation von Lichtverhältnissen, der Gameboy hatte ja kein eingebautes Licht, das konntest du dann auch irgendwann als
extra kaufen. Ne?
Du musstest das dann in der Sonne konntest du es vergessen, also du musstest eigentlich in so einer, keine Ahnung, wahrscheinlich gab es eine Uhrzeit am Tag, wo dann die Lichtstimmung perfekt war, wo du einigermaßen Kontrast gesehen hast. Sonst war es ja eine Kunst, überhaupt das Gerät so zu platzieren, ne? Und dich, also da lag man in irgendeiner Ecke in der Wohnung oder unter der Decke oder ne, man hat einfach an skurrilen Orten gespielt, nicht nur, weil man ein verrückter Nerd war, sondern weil halt woanders einfach die Licht- und Sonneneinstrahlung einfach kacke war, um auf diesem scheiß schlechten Display was erkennen zu können.
Ich habe aber bis heute, also klar, ich wusste, wenn man da diese Cartridge bläst, ne, dass da Staubpartikel auf den Kontakten sind und ähnliches, ne, dass diese Kontakte einfach gereinigt werden mussten. Aber ich habe erst jetzt im Zuge dieser Folge wirklich verstanden, was auch das Problem dahinter dann war. Also was dieses Staubkorn dann auch wirklich verhindert hat. Es ist nämlich so, und ist auch, sage ich mal, wirtschaftlich und schrägstrich technisch eigentlich ein interessanter Clou gewesen. Bei dem Gameboy war es so, dass in der Hardware des Gameboy war quasi eine exakte Kopie des Logos gespeichert. Das Logo, was wir da kennen, wenn man eine Cartridge da reinmacht und runterfährt und so. Und beim Starten eines Spieles hat sozusagen der Gameboy dieses Logo auf dem Spiel verglichen. Das musste eine exakte Kopie sein. Der hat es wirklich Byte für Byte verglichen. Und wenn dann da irgendein Staubkorn auf irgendeinem Kontakt war, dann war dieses Abgleichen mit diesem Logo nicht mehr möglich, weil dann irgendein Byte da nicht richtig war sozusagen. Und dann hat es sozusagen wie so eine interne Überprüfung. Ist das dann eigentlich eine ja originale oder ein zugelassenes Spiel, hat dann nicht funktioniert und hat deswegen nicht gestartet. Das hatte halt diesen interessanten Hintergrund dann auch, dass selbst wenn Entwickler von anderen Spielen, also sozusagen die nicht lizenzierte Spiele von Nintendo quasi umgesetzt haben, für den Game Boy, die mussten, damit ihr Spiel auf dem Game Boy starten konnte, das Logo, ja, dieses Bildlogo mussten die einbauen, weil das halt überprüft wurde am Anfang. Das wiederum führte dann dazu, dass sie dann, wenn es halt nicht mit Nintendo abgesprochen war, immer eine Markenrechtsverletzung sozusagen gemacht haben, weil sie das Logo nicht mit der Erlaubnis von Nintendo benutzt haben. Also auch da schon ganz interessant, schon erste Anti-Piraterie sozusagen Überprüfung und auch so ein bisschen so eine Falle für Leute, die halt dann nicht lizenzierte Titel auf dem Gameboy spielbar machen.
Das war natürlich aus Sicht der Publisher immer schon das Starke an Modulen. Ne? Natürlich gab es dann auch für den Gameboy, wo du dann irgendwelche Sachen, ne, aber dir Geräte kaufen konntest und da Spiele kopieren und die dann und bla bla bla. Aber das war halt immer, ne, mit einem echt schon Insiderwissen und großen Mehraufwand und Anschaffung von anderen Dingen erforderlich. Ne? Das ist weit davon entfernt, wie das dann eben später, wenn CD-Brenner auf den Markt kommen, es eben einfach wird, CDs und Musik und Filme zu brennen. Das ist in dieser Modulzeit halt noch was anderes bis heute. Ne? Also es gibt von einigen der teuer gewordenen Gameboy-Spiele natürlich Replika und da ist der Markt zugeschüttet, ne, mit Fälschungen, was gerade zum Beispiel die Pokémon-Module angeht, aber bei vielen anderen Spielen, ne, kräht kein Hahn danach. Und eine Stärke vom Modul ist halt auch, du kannst halt echt noch heute auf dem Flohmarkt rumlaufen und von jemandem ein Gameboy-Spiel kaufen und mit 80-90% Wahrscheinlichkeit läuft das Ding, ne, wenn es einigermaßen okay aussieht. Es gibt das Problem, das wollte ich eigentlich am Ende heute erzählen, aber jetzt sind wir gerade bei dem Thema, kommen ja dann später, also am Anfang, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es nicht so, dass man, wie ihr das heute kennt, einfach speichert in Spielen, ne? Sondern wenn man da einen Fortschritt, man hat ein Level geschafft, dann hat man am Anfang hat man ein Passwort angezeigt bekommen, ne? Das hat aus Buchstaben bestehen können oder aus Symbolen, ne? Wie man das kennt, um irgendwie seinen Safe oder sein Schließfach zu sichern oder sein Handy, ne? Es gab dann wirklich Passwörter, die dann deinen Spielfortschritt, ne? Okay, hier mit 4 Leben in Level 2 und so weiter und hat eine Flammenpeitsche oder was auch immer. Und das ist schon mal eine Revolution in sich, die noch innerhalb des Game Boy Classics passiert, nämlich dass Spiele erscheinen, die so groß sind, ne, von damaligen Verhältnissen, dass sie eine Speicherfunktion brauchen. Ne? Und dann gibt es quasi Spiele wie Kid Icarus und so, die das haben, aber das Spiel, dem man zu verdanken hat, dass die Batterie wirklich extrem berühmt und prominent sich verbreitet, ist natürlich Zelda. Das erste Zelda werden wir nachher in meinen Lieblingsspielen, werden wir natürlich dann ein paar Sachen auch nochmal streifen, aber das Revolutionäre ist halt, dass dann einfach eine Batterie in diesem Modul ist, wo ich den Spielstand selber speichern kann. Und Zelda ist eben das erste Spiel, wo das als Menü wirklich tun kann, ne? In anderen Sachen wie Kid Icarus, da ist zwar heimlich eine Batterie eingebaut, aber ich habe da jetzt noch keine Kontrolle über dieses Speichersystem. Es wird mir einfach erspart, dass Passwörter aufzuschreiben und so. Ne? Das ist die erste Revolution. Die zweite ist dann, dass ich aktiv Spielstände, ne, anlegen kann, verwalten kann sozusagen über ein Menü. Und das ist ja bis heute im Prinzip geblieben. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, aber es ist ein behebbares Problem. Ne? Wenn ihr jetzt Spiele kauft, wie Zelda, Final Fantasy Adventure oder weiß der Kuckuck, was da alles so eine Batterie braucht, dann kann es nötig sein, dass ihr dann auf ein Tutorial gehen müsst oder irgendjemand drum bittet, der da ein technisches, ruhiges Händchen und Verständnis für hat, dass ihr die Batterie in diesen Modulen austauschen müsst. Das Spiel funktioniert, ist alles cool, aber es kann sein, dass die Batterie, ne, das ist, wir leben jetzt ungefähr in der Zeit. Es gibt immer noch Leute, die kaufen angeblich alte Module und die funktionieren einfach immer noch mit der Originalbatterie. Keine Ahnung, ob das stimmt oder ob die einfach in Wahrheit irgendwo gemoddet wurden und der Kunde weiß es selber nicht. Aber es gibt natürlich einfach auch Module, wo die Batterie nicht mehr geht und dann nicht verzweifeln. Es gibt eine Lösung. Na, ihr könnt es wechseln. Ich kann es persönlich auch nicht. Ich kenne aber Leute, die können das. Und dann kann man da wieder drauf speichern.
Ja, also ihr seht schon, man kann zusammenfassend eigentlich sagen, so die Philosophie auch beim Game Boy diesen Sachen ist irgendwie weniger als mehr. All diese Einschränkungen, die da waren, du hast ja auch schon gesagt, alleine die Displaygröße, die Sachen oder wie viel Speicher hat der Game Boy? Ne? Der konnte eh nur 64 Kilobyte generell verwalten und dabei konnte er im Zeitpunkt des Spieles zu dem Zeitpunkt auch nur auf 32 KB quasi dann das Ganze auslesen, sodass ganz Spiele wie so Pokémon und so, wenn wir auch noch dazu kommen, ne, die natürlich große Welten haben und Zelda hast du auch schon gesagt, da müssen natürlich viel, viel mehr Informationen eigentlich insgesamt abgerufen werden, aber das wurde dann runtergebrochen in 8x8 Pixel Quadrat und ist dann wieder so in Kacheln, also man hat sich dann so Raster und so Art Karteisysteme, das sind so 32K Blöcke, die heißen dann Banks, das musste dann auch erstmal entwickelt werden und dann hat man sozusagen aus diesen einzelnen Banks dann zu diesem Punkt Sachen geladen und so, weil man einfach so restriktiert war in der Größe, aber dann halt wiederum technische Lösungen dafür auch gefunden hat. Und auch ganz interessant, manche Sachen haben auch zu so Effekten geführt. Ne? Also dieses Display, das wird so wie so ein Röhrenfernseher von früher, das wird so Zeile für Zeile von oben nach unten wird es aufgebaut, das Bild. Und dann gab es aber die Möglichkeit in diesem Line-Scan, dass die haben das so reinprogrammiert, dass nach der Hälfte des Screens, also nach der Hälfte des Bildschirms, dann hatte man nochmal die Möglichkeit, da was zu unterbrechen und Parameter zu ändern. Und so ist es zum Beispiel beim Screen vom Zelda oder so, wenn da so Blitze sind und sowas bei Link's Awakening, na, dann wackelt so der Startbildschirm und es zuckt so. Das ist zum Beispiel mit dieser Technik gemacht oder auch bei Rennspielen, so Kurvensimulation. Die dann so um die Ecke fahren und dass es so ein bisschen flüssiger aussieht. Das ist sozusagen mit solchen technischen, softwaretechnischen Tricks dann umgesetzt worden. Alles halt bedingt, weil man einfach sehr, sehr limitiert war überhaupt in seinen Sachen. Aber einfach, du es schon gesagt hast, wir mit ganz vielen kleinen Pixel aneinandergereiht und dann doch noch Vorstellungskraft viel, viel schöne Zeit verbringen konnten.
Hatte aus heutiger Sicht rückblickend sind da wirklich merkwürdige Begebenheiten dann auch mit diesem Gerät möglich gewesen. Ne? Ich habe ja schon erwähnt, mein Cousin war mein Gameboy-Buddy. Wir haben an gleichen Weihnachten ihn bekommen und das war auch noch die Zeit, wo quasi unsere Eltern oft Sommerurlaube zusammen verbracht haben, also wo man dann auch im Sommer, ne, wieder die Ausbeute des Jahres, was sind deine neuen Spiele, da hatten wir beide immer unseren Gameboy dabei. Und dann gab es diesen verhängnisvollen Sommerurlaub, ne? Da hatten wir so, wir hatten dann eben unser Zimmer für uns, ne, und die zwei Betten waren nicht so, das Doppelbett, also war nicht so nebeneinander, sondern, ne, so Kopf an Kopf, also so längs, ne, also ich lag dann mit dem Kopf und wir lagen quasi im Kopf an Kopf und man konnte sich dann gut unterhalten, ne, aber quasi so voneinander weg. Macht das irgendwie Sinn, was ich sage? Und
ich, dadurch, also ich
dass die Betten so aneinander standen,
ja,
so eine, hatten die so eine breite Lehne, weil sich quasi auch meine Lehne stößt ja an die Lehne von dem Bett meines Cousins und dann noch was ist eine größere Lehne, wo man schön mit Sprite gefüllte Gläser abstellen konnte. Und es kommt natürlich, was so kommt, wenn Kinder so etwas tun. Ich stoße mit dem Ellbogen das Sprite, entweder meins oder mein Cousin, sein Sprite-Glas, um. Das fällt natürlich ins Bett meines Cousins und in den Gameboy rein und der ganze Gameboy läuft mit Sprite voll. Man kann sagen, macht sofort das Spiel aus, Riesenpanik, ne? Also das Schlimmste, was bisher in unserem bekannten Leben passiert ist. Es wird trocken geruppelt und gepustet und irgendwann traut er sich, das Gerät wieder anzumachen. Und es geht noch in gewisser Weise, denn die Sprite hat tatsächlich geschafft, einfach, wie viel Bildzeilen hast du gesagt? Also es war einfach eine so eine Bildzeile, vielleicht waren es auch zwei oder drei, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, es war eins so ein weißer Strich, ne? Das Spiel wurde dargestellt, aber es war wirklich einfach quer so ein weißer Strich, wo du halt nichts mehr gesehen hast. Du konntest alle Spiele weiterhin spielen auf dem Gameboy meines Cousins, aber es gab halt Spiele, ne, wo es einfach scheißgefährlich war, so Fortress of Fear, wo dann einfach die Höhe, wo du dich halt fortbewegst hast, wenn die in dem weißen Streifen war, dann hattest du ja keine Ahnung, wo Abgründe sind und wo du hinspringen musst. Ne? Du konntest nur hoffen, dass das Spiel quasi größtenteils auf entweder weiter oben oder weiter unten stattfindet.
Das war der Hardcore-Modus.
Vom Sprite gelöschten Zeile auf dem Gameboy meines Cousins. Ja, da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen. Lieber Sepp, tut mir leid. Ne? Ich hoffe, dass irgendwann hast du doch bestimmt dann auch einen Ersatz.
Da habt ihr ja nicht die Gameboys getauscht. Ja, so war es nicht. Ihr hättet ja sagen können, jetzt kriege ich deinen Gameboy.
Gottes Willen. Erstens war ich der Ältere. Bestimmt hat er das vorgeschlagen. Und es klingt auch nach einer vernünftigen Lösung. Ich möchte das jetzt, vielleicht war ich auch, vielleicht hat er sie auch selber umgestoßen. Ne?
Ja,
ich möchte
das
jetzt mal
ja,
offen hier im Raum stehen lassen. Ja, um Gottes Willen. Erstes ganze Roses Konzert, jetzt noch der Gameboy mit der rausgestorbenen Bildzeile. Lauter Trauma, die mein armer Cousin an meiner Seite erleben musste.
An der Stelle kann ich nur noch sagen, ein bisschen später dann in den Jahren, das macht Nintendo ja auch ganz gerne, gefühlt die gleiche Konsole, Handheld, irgendwie nochmal anders rauszubringen, entweder minimal verbessert oder auch nur in der Optik, gab es dann die Varianten, die halt farbig waren, rot, gelb, grün, weiß ich nicht, irgendwie blau, kam dann glaube ich auch noch, und es gab den transparenten Gameboy und den musste ich mir dann auch holen. Also da war das Chassis einfach durchsichtig, klar transparent. Man hat halt die Platinen, Innenleben, den Speaker und so gesehen. Das ist eigentlich
immer gruselig.
Für mich mein Gameboy, dieser transparente, den gab es dann glaube ich auch im Pocket transparent. Das ist so, ja, da geht so mein Herz auf, muss ich, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen an der Stelle. Gruselig, weil man das Innenleben sehen konnte.
Ja, den fand ich tatsächlich ein bisschen gruselig. Ich hatte auch, also ich habe mir dann später natürlich auch mal einen farbigen geholt. Mein Bezug ist tatsächlich, ne, deswegen auch Brotkasten, weil er so auch in Anführungszeichen liebevoll, glaube ich, schon damals genannt wurde. Weiß nicht, den als hübsch zu bezeichnen, was ich tun würde, ist schon in so einer verklärten Retrospektive. Also ich kann total verstehen, auch wenn jemand das anschaut aus einer heutigen Sicht und sagt, what the fuck? Was, darauf habt ihr gespielt? Wie sieht das denn aus? Ne? Ich weiß auch nicht. Wenn ich das angucke, geht es mir nicht so, aber gleichzeitig verstehe ich das total. Es ist eigentlich nüchtern betrachtet kein hübsches Gerät. Ne? Es ist grau. Was zur Hölle? Also,
grau, vier Knöpfe, die man drücken konnte. A, B, und? Start, Select und ein vier Wegekreuz. Oben, unten, rechts, links.
Nichtsdestotrotz, und das ist halt das Ding, ne? Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe eben nicht den Haushalt mit einem größeren Bruder oder einer älteren Schwester, die da quasi schon dann ein Nintendo Entertainment System oder ein Atari Lynx, ne? Das sind alles, ich kenne das, weil ich früh angefangen habe, Videospiel- bzw. Computerspielmagazine zu lesen, um davon zu träumen, was ich spielen könnte, wenn ich die entsprechenden Geräte hätte. Aber ich hatte sie alle nicht. Und das gilt halt auch für, also es gibt ja oft dann auf dem Gameboy zum Beispiel Umsetzungen von Spielen, die auch dann auf den Heimkonsolen rausgekommen sind. Ne? DuckTales kann man auf dem Nintendo, auf dem NES spielen oder halt auf dem Gameboy und so weiter. Und für mich hat sich viele Jahre diese Frage nie gestellt. Ich hatte natürlich Freunde, wo ich NES spielen konnte und so. Ne? Ich brauchte halt gar kein spielerisches Mitleid. Ich wusste immer, wo ich hingehen kann und was zu spielen. Aber ich zu Hause, ich in meinem Urlaub, ich in meiner Welt, hatte immer nur den Gameboy. Das heißt für mich, ne, gab es jetzt nicht Turtles auf dem NES oder auf dem Gameboy, sondern ich konnte es halt nur auf dem Gameboy spielen. Das wird dann erst später anders, wenn ich mir mein Super Nintendo erarbeite, ne? Aber den muss ich dann wirklich schon mit selbstverdientem Geld bezahlen. Den wollte mir niemand mehr schenken. Also die Konsolenfreude war schon sehr zaghaft in meiner Familie. Und deswegen habe ich, glaube ich, aber auch diesen krassen Bezug zu vielen von diesen Spielen, weil ich quasi viel über Spiele anhand von Gameboy-Spielen das erste Mal erlebt oder gelernt habe, was für viele, ne, eine Selbstverständlichkeit ist und was inzwischen auch für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Und das würde ich dann aber bei den Spielen machen, wenn wir jetzt kurz mal so ein paar wichtige Titel aus unserem Gameboy-Leben durchgehen, weil dann kann ich auch immer sagen, warum
vielleicht
ich diesen Titel genommen.
weil du es noch gesagt hast, auch eben mit dem Super Nintendo. Es gab dann auch natürlich beim Super Nintendo ein Aufsteckmodul, ne, wo man seine Gameboy-Spiele im Super Nintendo spielen konnte. Ne? Einfach wie so ein Adapter. Eigentlich der, die sozusagen das Modul, die Cartridge einfach vergrößert hat. Also auch hier Super Nintendo quasi abwärtskompatibel bis Gameboy Color Sachen zum Spielen. Ja, ich bin mal gespannt. Du hast 12 Titel da rausgearbeitet, die für dich sehr, sehr präsent waren. Würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Was ist denn
ja, ich habe ja wirklich auch wieder angefangen, Gameboy-Spiele zu sammeln. Also wirklich nur für den Gameboy Classic. Das ist jetzt mein neues Life-Goal. Zusätzlich zu perfekten 1000. Damit meine ich die perfekten 1000, die besten 1000 Brettspiele nach meinem Geschmack. Möchte ich jetzt auch.
Warte mal, wie ist dieses Goal? Wie ist das Goal gerade bei dir? Brettspiele und
die Dings?
Kannst du da so ein, ja, kannst du da so einen Counter aber sagen? Also wie viele
ich habe aktuell Spiele mehr von, als 1000.
Ja, aber das sind ja noch nicht die perfekten 1000. Also ich meine, kannst du so.
Wie viele perfekte ich schon habe?
Ja, ah, hast du schon 500 von 1000 perfekte?
Ja, ich glaube 500 sind da schon fix. Die gehen, ich glaube, also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das wieder, keine Ahnung, habe ich mir nie ernsthaft Gedanken drüber gemacht. Ich sage jetzt mal, 300 sind fix. Die gehen dann nicht mehr weg.
300 von 1000 und wie viele Gameboy-Spiele hast du schon von denen?
Da habe ich ja jetzt erst angefangen. Da geht es mir um was anderes, ne? Weil Filme sammeln, Bücher sammeln, Comics sammeln, Brettspiele sammeln, was ich ja auch tue, sehr leidenschaftlich, das hört ja nie auf. Ne? Und das hat Boden. Auch lange vor deiner Zeit angefangen. Ne? Was weiß ich, irgendwo ne, im Jahr 2 wurde schon irgendein steinernes Spiel gespielt und es wird auch lange nach deinem Tod noch Spiele rauskommen. Und das ist erst was mir jetzt, weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ne? Wir haben natürlich da im Sommerurlaub ne, diese Faszination für die alten Konsolen, weil man da halt andere Emotionen zu hat, die hatte ich schon länger. Aber bin halt auch erst jetzt wieder drauf gekommen, deshalb wirklich zu spielen.
Nicht nur zu sammeln, sozusagen.
Ja, also, und ja, wie gesagt, also
Naja, und das Schöne ist ja, glaube ich, auch, dass das dann halt auch endlich ist.
Ja,
ne?
Genau. Also das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Ne? Dieses andere Sachen ist immer so endlos und uferlos, aber diese Dinge ist halt endlich. Ne? Ich habe hier eine Gameboy-Enzyklopädie, die euch auf Kickstarter finanziert, gibt 2 coole Gameboy-Bücher. Da stehen einfach alle Gameboy-Spiele drin. Ne? Und damit ist es einfach endlich. Also das hat angefangen in der Zeit, da habe ich schon gelebt, da kam der Gameboy raus und es hat auch geendet in der Zeit, da hat man schon gelebt. Ne? Der Reiz daran, dass der ist mir jetzt erst bewusst geworden. Ne? Also es ist wirklich, du kannst halt einen klaren Prozentsatz nennen, wie viel hast du quasi Completionism von dieser Sammlung. Und der Gag ist ja natürlich, du wirst ja die 1000, was weiß ich, 50 sind es glaube ich ungefähr oder 1055, keine Ahnung, irgend sowas. Die kriegst du ja wahrscheinlich nie, ne? Ich habe mit einem Hardcore-Sammler gesprochen, der hat 850. Und kannst du ja jetzt schon, wenn du da mal ein bisschen anfängst, ne, das sind immer die gleichen 200, 300 Spiele, die du im Umlauf siehst, ne? Weil dann wird's einfach schon krass exotisch und dann musst du schon also crazy exotisches Zeug und japanische Spiele und so weiter. Und das finde ich schon auch spannend, ne? Dass man da dann irgendwann einen Zeitpunkt erreicht, wo du dich dann einfach über jedes Spiel freust, scheißegal, was es ist. Weil ja, ich bin übers Spielen wieder zum Sammeln gekommen, ne, weil wir da, also long story short, ich habe ja diesen Analog Pocket gekauft, ne, das ist dieser Deluxe Gameboy, als hätten halt heute Leute mit einfach modernster Technik einen Gameboy gebaut, der aber nicht cheatet, er tut das, was ein Gameboy eigentlich auch tun wollte, es halt nur nicht so richtig konnte und er hat internes Licht und so weiter, ne, er gibt dir nicht irgendwelche Cheats an die Hand oder unendlich Leben, es ist einfach eine Emulation, kann man es eben nicht, es ist ein Gameboy, aber er ist halt einfach aus der Zukunft. Ein Gameboy aus der Zukunft, das Ding kostet auch so viel wie eine moderne Konsole, ne? Muss man erstmal einen kriegen, muss so lange drauf warten wie auf einen Trabi. Und wenn es dann mal da ist, dann kann man da aber halt auch, und so hat es alles angefangen, Gameboy-Spiele in einer gestochenen Schärfe, Kontrast mit Licht und so weiter, mit Speicherfunktion, auch Spiele, die es nicht haben, spielen. Und das hat uns ja schon diesen einen Urlaub so Spaß gemacht und so hat es angefangen, aber ich bin jetzt eben auch tatsächlich, bin jetzt am Punkt, dass ich sage, ich möchte tatsächlich alles spielen. Gerade weil es endlich ist und es auch mir scheißegal, ob die gut oder schlecht sind, ne, weil die schlechten, die kosten ja auch nur 3-4 Euro. Ne, bis auf, dann gibt's wieder ein paar Exoten, die halt keiner haben wollte und die sind dann der heilige Gral. Aber man kann dann halt auch gut mal so ein paar, ne, keine Ahnung. Und dann bewerte ich jetzt auch unter einem anderen Maßstab, weil Sachen, die damals vielleicht scheiße waren, sind vielleicht heute cooler, weil ich glaube, manche Dinge sind einfach besser gealtert als andere und zwar drastisch. Ne? Nehmen wir ein Spiel wie Tetris und Konsorten, das sind alles gut gealterte Spiele. Und dann gibt es halt einfach Spiele, die damals geil waren, vielleicht, wenn überhaupt, und die sind natürlich kaum noch spielbar. Und dann gibt es die Spiele, die waren damals schon scheiße, die ganz erst recht nicht mehr spielen. Aber gut, langes Gefasel, kurzer Sinn. Ich habe trotzdem mich versucht, auf 12 Spiele zu beschränken. Soll ich einfach anfangen?
Auf jeden Fall, ich bin gespannt.
Das erste Spiel ist natürlich DuckTales. Das habe ich, glaube ich, auch in EGAG 002 schon erzählt, weil am Anfang habe ich halt einen Gameboy, ne, und da habe ich dann Tetris, aber ich bin ja einfach noch ein Kind. Ich habe wirklich nicht diese Erfahrung, mich, ne, wenn, dann bin ich mal bei Freunden und dann zockt man halt mal womit, ne, der eine große Bruder zockt am PC, irgendjemand anders zockt am NES und man ist da halt mal kurz eine halbe Stunde zu Besuch und spielt was mit. Aber die Erfahrung, die ich dann eines Nachmittags auf der Toilette bei meiner Oma mache, mit dem Gameboy auf dem Klo, DuckTales spielend, die bringt mich halt auf ein ganz neues Level, weil ich da zum allerersten Mal in meinem jungen Spielerleben erst den ersten Boss besiege. Also ne, bis dahin bin ich immer durch die Level gehüpft und kam halt irgendwo an einen Punkt, da kam ein besonders harter Gegner, der hat mich umgebracht. Und jetzt kommt halt dieser Moment, wo man zum ersten Mal quasi diesen besonders harten Gegner, der da am Ende des Levels kommt, besiegt und merkt, das ist ja gar nicht wie diese, ne, also wie diese Spiele, die ich davor kannte, keine Ahnung, wie Tetris oder auch wenn man dann mal in einer Arcade gespielt hat, da sind die Spiele ja faktisch auch endlich, aber als Kind wird man das ja nie erleben, sondern ne, die scheinen immer endlos zu gehen und irgendwann ist man halt tot und dann hat man halt ein paar Punkte oder was auch immer. Und das war so mein Verständnis von dem Spiel. Ne, nicht, dass ihr mich als kompletten Idioten abstempelt, aber dass man quasi dann ein Spiel einfach so durchspielen kann und dass es nicht eine Aufgabe von 30 Jahren ist, sondern ne, dass da ein Nachmittag bei meiner Oma, nicht komplett auf der Toilette, aber den ersten Boss auf der Toilette, dann runter von der Toilette und die anderen drei am gleichen Nachmittag, ne, weil es war wie, als hätte man mir halt so einen Zahn gezogen. Ne, jetzt plötzlich die Erkenntnis, ich kann durchspielen, ne, und dann schaltet man da noch neue Level frei und dann passieren Dinge, die waren dir plötzlich gar nicht klar. Eine mindblowing coole Erfahrung und da habe ich an dem Tag halt bei meiner Oma DuckTales durchgespielt und war klar, das ist jetzt mein neues Lieblingshobby. Ne? Also cooler wird's ja nicht. Deswegen ist DuckTales natürlich auf dieser Liste, denn es ist mein erstes Spiel, das ich ganz alleine von Anfang bis Ende durchgespielt
habe. Ich hab's auch gespielt. Ich habe natürlich eine Vielzahl an Spielen gespielt. Ich habe auch mal wieder hier geguckt, so auf Seiten, wo man Sachen kaufen kann. Du bist ja auch ja gut dabei. Ne? Gibt's keine Ahnung, Sachen für 7 Euro bis 45 Euro. Also da kann man ein bisschen stöbern, natürlich auch eBay-Kleinanzeigen.
Es geht noch viel höher.
Es geht noch sicherlich viel höher, aber dass ihr das vielleicht auch mal einordnen könnt, also wenn ihr da draußen auch noch ein paar Spiele habt, dann guckt erstmal nicht auf eBay, sondern schreibt einfach Kron an, ob ihr die nicht
danke,
einfach schenken könnt.
Ja genau, danke, dass du das an der Stelle schon sagst, aber das, genau, wollte ich natürlich auch noch sagen, also bitte, liebe Community, ihr könnt uns quasi erstens unterstützen, ne? Wir sind auf Steady. Aber ihr könnt uns auch einfach alte Gameboy Classic Spiele schicken. Das hilft dem Podcast auch.
Schrägstrich Kron. Ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich kann nicht und ich weiß es nicht genau. Ich würde vielleicht war ich auch da so ein bisschen dudelig. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, richtig bewusst erinnern, wann ich so ein Spiel durchgespielt habe. Ich habe vielleicht das ein oder andere Spiel durchgespielt, aber es hat sich bei mir nicht so ins Hirn gebrannt. A, entweder ist es nicht passiert. B, ich habe es einfach nur verdrängt. Ne? Das können wir jetzt mal so stehen lassen. Ne? Aber DuckTales, klar, habe ich auf jeden Fall dieses Modul auch in meinen Gameboy damals geschoben.
Ich mache einfach mal weiter mit einem Titel, der mir auch erst in der Retrospektive so ein bisschen bewusst wurde, wie wichtig der wohl für mich war. Weil ich aktuell ja auch echt gern so Sachen wie Trials spiele, falls es jemand kennt. Ne? Das sind auch diese, sieht zwar schick dreidimensional aus, aber eigentlich ist es auch ein zweidimensionales Spiel. Ne? Man fährt irgendwie ein Motorrad oder ein BMX oder was auch immer von links nach rechts und muss halt so Hindernisse absolvieren und quasi halt die Balance. Ne? Wenn ich zu viel in die eine, dann falle ich über den Lenker und wenn ich zu viel in die andere, ne, dann ziehe ich das Motorrad nach hinten. Das ist
ein Motocross-Spiel.
Genau, diese Motocross. Aber es sind eigentlich so Balance-Spiele, so ein bisschen in der richtigen Geschwindigkeit, im richtigen Ding. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass dieses Genre seinen Anfang genommen hat mit Motocross Maniacs auf dem Gameboy. Ja, das ist mir einfach jetzt in der Retrospektive klar geworden und das wollte ich einfach mal erwähnen. 1989 auch, also es ist auch eins dieser ganz, ganz, ganz früh erschienenen Titel, die man heute in jeder dritten eBay-Auktion sieht, ne? Also die wirklich auch jeder zweite, der einen Gameboy hatte, dann irgendwann seinen eigenen nennen durfte. Also eins der Titel, die einem damals fast schon nervig oft um die Ohren geschlagen wurden, wie Super Mario Land, ne? Das ist auch jeder eBay-Aktion. Kauft dann einer Super Mario Land 1. Egal. Das sind die Spiele, die man irgendwie tausendmal gesehen hat und trotzdem, das ist halt so ein 2D-Sidescrolling Motorcycle Racing von Konami. Und
ja, und wir erkennen auch alle ein Motocross, also ein Motorrad da drin.
Schön auch.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vielleicht das auch schon angefangen und dann, was war das, auf Microsoft, also dann auf dem PC, ja auch so Motocross, wo du dann wirklich so 3D rumgefahren bist, hat glaube ich auch meine Liebe dann wirklich zum Motorrad-Crossfahren entwickelt, weil ich dann auf jeden Fall später auch einen Cross-Motorrad hatte. Ja. Vielleicht, so wie du das jetzt sagst, ist es da auch schon Inception-mäßig bei Motocross Maniacs, hatte ich auf jeden Fall auch. Schon da der erste Gedanke gesät worden. Jetzt macht alles Sinn.
Und dann hatte ich ja damals auch ein Skateboard, aber noch viel mehr hatte ich skatende Freunde, die auch mit Skateboards umgehen konnten.
Vor Tony Hawk, Alter, vor Tony Hawk.
Jahre vor Tony Hawk, da wusste ich noch gar nicht, wer Tony Hawk ist. Vielleicht wusste Tony Hawk selber noch gar nicht, wer Tony Hawk ist. Ich weiß gar nicht, 1990. Wir reden nämlich von 1990 weiterhin. Da kommt ein Spiel raus, das heißt Skate or Die, Adden Red. Das ist übrigens genau das, dass ich dann als Erwachsener gespielt habe und mein Sohn guckt mir dabei zu, ne, und ich sehe da halt so einen Skateboardfahrer, der wilde Action erlebt und mein Sohn guckt so ein paar Minuten zu und fragt dann, ne, was ist das? Ne? Also er sieht da einfach nicht diese cineastische Action, die sich da abspielt, sondern nur eine krude Ansammlung von grauen Pixeln. Skate or Die Bad and Red ist ein
heutigen
Maßstäben
oder?
Schon ein schwieriges, aber halt auch überschaubar langes Spiel. Es hat 7 Level, das ist eine Mix, das ist das Geile. Es hat manchmal Sidescrolling-Level, aber dann auch so Top-Down-Level, wo man, ne, also das ist auch schon ungewöhnlich damals, kannte ich auch noch nicht, dass das so unterschiedlich sein kann. Es sind natürlich einzelne Spiele, die du quasi auswendig lernen musst, um sie zu schaffen. Das haben manche von diesen, wenn sie eben aus der Arcade kommen, ne, da kommen die Spiele ursprünglich her. Die Arcade-Spiele sind auch darauf gebaut gewesen, dass man Geld reinwirft und stirbt und mehr Geld reinwirft und stirbt und nochmal Geld reinwirft und stirbt, ne, weil es soll halt Geld kosten, bis du das Ende von so einem Spiel erreichst. Deswegen darf es auf keinen Fall leicht sein, weil sonst steht ja der Alex da 8 Stunden für eine Münze am Automaten. Ne? Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, da verdient ja niemand was. Und deswegen ist es auch so ein bisschen, haben viele dieser Spiele haben halt noch diesen arcadigen Charakter, ne, sind eher kurz und hart und irgendwie finde ich das aber auch charmant, ist mir aufgefallen. Wenn ich mir heute, und ich tue ja auch immer noch, ich tue analog wie digital einfach leidenschaftlich gern spielen, zum digitalen Spielen, da schrecken mich manche Sachen aber wirklich ab. Ich habe da eigentlich Bock drauf, ne, so ein Red Dead Redemption und das sind auch, da nimmt man sich dann auch mal die Zeit, ne, aber es gibt ja, das sind Spiele, die verschlingen 100 Stunden, 300 Stunden. Mhm. Und 40 Stunden ist schon eigentlich, ne, das dauert nur 40 Stunden, da die Story durchzuspielen. Naja, geil. Oder 20 Stunden. Ja, aber das sind trotzdem, Leute, das sind Zeiten, die muss man sich als alter, arbeitender Familienvater erstmal freikämpfen. Das ist ja leider die Weisheit. Als Kind hast du Zeit, aber kein Geld, dir Spiele zu kaufen. Als Erwachsener hast du dein Geld, dir Spiele zu kaufen, aber keine Zeit mehr, sie zu spielen. Also das gehört auch mit zu dieser Gameboy-Faszination, die da jetzt wieder entfacht ist. Diese Spiele sind so überschaubar. Das ist noch die Zeit dann, wo man mit Freunden abends in die Videothek geht für so ein Wochenende voller Süßigkeiten und zocken und einfach 4 Super Nintendo-Spiele ausleiht und 3 davon halt auch durchspielt. Und das vierte nur, weil man irgendwo hängen bleibt und nicht weiß, wie man in diesen blöden Sumpf drüber kommen soll. Und es gab noch kein Internet, wo man es nachliest.
Genau.
Ne? Das ist schon krass. Und heute spielst du ein Spiel und das machst du dann eigentlich die nächsten 3 Jahre, wenn du es ernst nimmst. Ne? Und das ist irgendwie auch, finde ich, das Geile. Ne? Du kannst einfach so ein Ding in 2 Stunden durchspielen, wenn du weißt, wie es geht. Ja. Machen wir einfach weiter in der Liste, würde ich
sagen. Jeden Fall.
Bad Red, Skate or Die, das sind alle auch nicht jetzt wirklich in einer gerankten Reihenfolge, aber vielleicht ein kleines bisschen. Auf nächsten Platz ist auch was ein bisschen Ungewöhnlicheres. Pinball Revenge of the Gator ist aber eigentlich der Titel, unter dem das bekannt ist. Und das ist ein Flipperspiel. Und wenn mein Vater was an der Welt des Gaming cool fand, dann Flipper. Ne? Und damit habe ich ihn gekriegt. Also in meiner Erinnerung, die trügt natürlich wie so vieles in meinem Leben, aber in meiner verklärten Erinnerung ist Revenge of the Gator sozusagen das eine Gameboy-Spiel, was auch mindestens mein Vater, vielleicht sogar beide meine Eltern cool fanden, weil es halt einfach...
Neben Tetris wahrscheinlich dann.
Ja, mit Tetris natürlich, klar. Ja, Entschuldigung, Tetris, ja, das ist das eine, was alle toll finden. Aber das war halt ein Flipper, aber halt einer, der... gefühlt halt schon so ein bisschen so ein gamifizierter Flipper, ne? Also der halt schon so Dinge tut, die ein echter Flipper eben nicht mehr tun konnte, aber er hat einfach schon eine Flipper-Mechanik gehabt, aber mit Stacheln und Dingen, die man dann erstmal wegschießen muss, um dann an eine Tür zu kommen und so weiter. Also richtig, richtig cooles Ding, das habe ich bis jetzt noch nicht. Das ist ganz heiß auf meiner Suchliste.
Ah ja,
aber habe ich wirklich Bock. Und ich glaube, das ist halt auch eins von denen, an denen die Zeit wahrscheinlich eher gut genagt hat, ne? Weil klar, wenn man mit der Pixelgrafik klarkommt, was hat sich am Flipper-Prinzip geändert? Nicht viel.
Nix, ja. Da heißt es wieder Highscore sammeln. Ne? Da kann man wieder im Urlaub sich hinsetzen und mal gucken, wer hier den Highscore in die Höhe treibt.
Im nächsten Urlaub wird die Gameboy Collection deutlich angewachsen sein, Alex. Da müssen wir nur aufpassen, dass uns die keiner klaut. Da müssen wir manche Sachen wie Kid Icarus oder Turtles 3, die müssen wir zu Hause lassen, weil das sind wirklich, ne, da werden einzelne Module, rufen da 100 Euro auf und mit Schachtel, da reden wir nochmal über ganz andere Summen. Da ist auch wirklich vom Sammeln von 3 Euro pro Modul bis 200 Euro pro Modul, ne? Da könnt ihr wirklich fröhlich eure Liste vervollständigen. Jetzt kommen wir zu was Besonderem und dann wirst auch du gleich gefragt sein, Alex, weil der nächste Titel aus Gründen ist auf der Liste ist Tiny Toon Adventures Babs Big Break. Ich bin ein Jump'n'Run-Fan, merke ich dann schnell als Kind. Das hat auch bis heute angehalten. Ne? Spiele wie DuckTales und Tiny Toons und so, die machen mir einfach großen Spaß. Und natürlich Super Mario, klar. Ich liebe Jump'n'Runs bis heute, gerade diese 2D-Jump'n'Runs. Aber Tiny Toon Adventures wird sich aus einem anderen Grund in mein Gedächtnis einbrennen, weil es tatsächlich das erste Mal ist. Ich habe schon auch natürlich den Ton angehabt beim Spielen. Und ja, die Tetris-Melodie ist wieder die Ausnahme von der Regel, ne? Aber lassen wir einfach mal dieses verfluchte Tetris weg und tun so, ganz genau, da hören wir es schon, und tun so, als hätte ich bisher noch keinen Bezug zu Musik in Videospielen, bis ich eines Tages den Wald, den Tiny Toon Adventures erreiche, diesen verfluchten Wald, und da kommt folgendes Song. Ja, und
ist das jetzt eigentlich Peter und der Wolf oder irgendwie
es
sowas?
Ist so ein Klassiker. Ich habe vergessen, das jetzt hier für unseren Podcast nachzurecherchieren, dass da einfach halt in diesem Pixel-Sound dafür. Aber das tatsächlich, da habe ich den Gameboy lauter gedreht und ich habe mich dann immer als Kind schon gefreut, wenn ich in diesen Wald gekommen bin, weil ich diesen hat eh ein geile Soundtrack, Tiny Toon Adventures, Babs Big Break. Aber dieses Haus, wie heißt es, Haunted House oder Haunted Mansion heißt, glaube ich, der Song aus dem Soundtrack. Der ist fantastisch, ne? Und als ich das jetzt einfach 20 Jahre oder 30 Jahre, ja, über 30 Jahre später quasi wieder gespielt habe und komme wieder in diesen Wald, ne? Bam! Sofort, Entschuldigung fürs laute Bam, sofort sind da wirklich Emotionen, ne? Und wir sagen das ja auch immer in manchen Brettspielvideos, ne? Spiele müssen Emotionen transportieren und das sind die Momente, in die sie es halt bei mir getan haben, ne? Wenn ich bei DuckTales erfahre, man kann Endgegner besiegen, Spiele sind endlich, und dann hier in Tiny Toon Adventures, holy shit, ne? Du musst in Zukunft die Musik lauter machen an deinem Gameboy, da gibt's manchmal richtig, richtig tollen Sound.
Ja, wollen wir mal beim Thema Sound noch kurz bleiben? Ich hätte nämlich 6 Sound-Snippets, so ein bisschen in unterschiedlichen Längen, können wir ein bisschen reinhören. Und da können wir, / du, Kron, und ihr da draußen, wie auch immer ihr das hier jetzt gerade hört, einfach mal mitraten. Ich denke, da ist der ein oder andere ganz klare Sound dabei, wenn ihr auch aus der Zeit stammt. Und vielleicht das ein oder andere so ein bisschen, da muss man vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen, bin ich mal gespannt. Aber ich würde jetzt mal mit euch in so ein kleines Soundquiz gehen. Fühlst du dich bereit, Kron?
Jawohl.
Sehr gut. Dann spielen wir jetzt mal einen Titel ab. Da, mal gucken. Horschen wir mal hier rein. Vielleicht an der Stelle hier.
Das kommt mir wahnsinnig vertraut vor.
Also du hast hast du sowas so erzählt, so Feuerpeitsche und so.
Castlevania, ne?
Es ist aus Castlevania 2. Ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt genau an welcher Stelle oder so, aber
Übergang,
ja.
Würde keiner glauben, dass wir den nicht einstudiert haben, weil Castlevania The Adventure und damit auch so ein bisschen Castlevania 2 Belmont's Revenge sind der nächste Platz auf meiner Liste. Das hat mich einfach auch damals wahnsinnig geflasht. Ne? Castlevania, die Adventure, das sieht man mal, dass man ein gutes Spiel machen kann, das nur 4 Level hat. Ne? Das hat wirklich einfach ernsthaft nur 4 Level, ist trotzdem bis heute großartig. Jedes Level unterscheidet sich krass. Und ich habe auch das mir aus dem Grund wieder besorgt, weil als Kind habe ich es einfach nicht geschafft, Dracula zu besiegen. Ne? Ich bin einfach, dann irgendwann konnte ich alle Level auswendig, ich bin immer, kenne auch bis heute noch, ich weiß, dass ich die Geheimräume finde. Ich weiß, wo ich mit der Peitsche an die Wand schlagen muss, wo dann das Bonusessen ist und so. Ne? Aber ich habe damals einfach als untalentiertes Gaming-Kind Dracula nicht besiegt und bin gespannt, ob ich das jetzt, ne, ob das eine Rechnung ist, die ich jetzt über 30 Jahre später abschließen würde.
Jetzt weiß ich auch wieder nicht, woher nur meine Liebe zu Motocross-Motorrädern, sondern auch zu Peitschen entstanden ist damals.
Ja, damals
bei
schon.
Bei Castlevania.
Ja. Und ich meine natürlich, aber ohne jetzt irgendwo zu gucken, ne, weil, liebe Hörerinnen und Hörer, damals hatte man nicht die Möglichkeit und mir ist schon klar, dass ich mich wahrscheinlich irgendwo hinknien kann und dann trifft er mich nie und so. Nee, ich möchte dahin mit meinen, die Leben, die ich dann noch habe und das wie ein 12-Jähriger dann am eigenen Leib erfahren, weil die Freude ist dann halt auch so viel krasser, wenn man das durchspielt.
Dann hören wir uns mal noch einen Sound an. Ich glaube, das ist nicht auf deiner 12-Spiele-Liste, aber horchen wir mal hier.
Wow, klingt ein bisschen stressig, das Spiel.
Ja, es klingt ein bisschen stressig, klingt auch so ein bisschen, ich weiß sag ich mal, so bunte, so bunt, poppig.
Spindy oder so.
Es ist Kirby's Dream Land 2.
Ui.
Der gute Kirby. Ich weiß nicht, ob du Kirby eigentlich gespielt hast.
Ich habe natürlich. Ich glaube, ich habe sogar jetzt irgendeinen Kirby habe ich wieder eingekauft auf einem Flohmarkt.
Auch so ein schöner, ich weiß gar nicht, was ist das? Dieser Blob, was soll Kirby sein? Müssen wir jetzt nicht aufklären, aber ja, Kirby's Dream Land 2.
Kirby ist Kirby.
Und dann kommen wir jetzt mal zum, das ist sicherlich ein No-Brainer, aber einfach der Nostalgie wegen darf das natürlich nicht fehlen. Ich denke, das haben auch viele, die damals den Game Boy hatten, hat sich dieser Sound in die Platine aka das Brain gebrannt. Super Mario Land.
Super Mario Land 1.
Okay. Ja, die erste jetzt, Level.
Darauf antworten. Ne? Super Mario Land 1. Super Mario Land 2, um die Brücke zu schlagen, steht auch auf meiner Liste. 6 Golden Coins halte ich für mit das beste Jump'n'Run, das auf dem Game Boy Classic rausgekommen ist. Tatsächlich, da gibt es dann schon diese Oberweltkarte, ne, wo man so verschiedene Orte anwählt, wo dann eben die Level kommen und das ist so toll. Da gibt es auch geheime Level, als altes Zeug, was dann mich später in Super Mario World und so endgültig verzaubern wird. Das lerne ich halt hier in 6 Golden Coins über den Broadcast, ne? Weil ich dann beim Super Nintendo bin ich wirklich dann late to the party. Ich hab's ja schon erwähnt, den muss ich mir selber zusammen verdienen. Ne? Das dauert gefühlt Jahre. Wahrscheinlich in Wahrheit war es dann ein Jahr oder so. Aber als Kind, das hat sich ewig
angefühlt. Für was hast du dein Geld damals ausgegeben, Kuhn? Du hast deine Prioritäten nicht richtig. Ja, du hattest einfach.
Für Gameboy-Spiele.
Ah ja, stimmt.
Für Gameboy-Spiele. Ja, Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Ja. Bis heute. Ich hab's gespielt. Es ist immer noch toll, ist immer noch das Schöne ist, das ist nicht bockschwer, das kann man einfach, wenn man sich Zeit nimmt, easy durchspielen an so einem Nachmittag.
Jetzt ein Sound, da bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses Spiel auf dem Gameboy damals schon gespielt habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich es auf dem Super Nintendo gespielt habe. Vielleicht habe ich es damals auch schon auf dem Gameboy gehabt, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber das ist auch eines meiner Favorites. Jump-and-Run-mäßigen Spiele. Horchen wir mal rein, ob ihr wisst, um was es geht. Das ist jetzt auch so ein bisschen mit Gameplay-Sound da drin. Also kann man vielleicht anhand der Sounds das auch noch so ein bisschen erraten. Ja, du hast nicht ganz unrecht. Auch mit dem, was ich davor erzählt habe, wäre das auch ein sehr, sehr guter Pick gewesen. Es ist Earthworm Jim.
Holy shit.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Earthworm Jim, das war bei mir tatsächlich, weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Da könnte ich dann tatsächlich, daran könnte ich rausfinden, wann bei mir der Wechsel stattgefunden hat, weil Earthworm Jim, da bin ich auch ganz großer Fan, ne, wenn ich, ist ja auf meiner möglichen Tattoo-Liste sogar ein Earthworm Jim Tattoo, also wirklich großer Fan und das war dann aber über den Earthworm Jim auf dem Super Nintendo. Also
ja, ich,
da
ich
bin
glaube,
ich dann quasi
auch
schon auf die Konsole geprägt. Das heißt, ich könnte tatsächlich rausfinden, wann dieser Wechsel stattfindet. Also spätestens, es wird recherchiert, ich werde auch meine Eltern und Verwandten fragen und spätestens in der Super Nintendo-Folge werden wir Klarheit darüber verschaffen, wie viele Jahre bin ich dem Gameboy treu, bevor ich dann mit wehenden Fahnen ins Super Nintendo-Lager wechsle.
Hm. Also genau, ich kann das auch nicht, wie gesagt, genau benennen, aber ja, Super Nintendo auf jeden Fall auch. Und dann
bei mir war es quasi eher die Reaktion, ne? Also weil ich mich ja wegen der Sammlung jetzt wieder damit angefangen habe zu beschäftigen, ich so, was krass, auf dem Game Boy Classic gab es auch schon Earthworm Jim, das war quasi eher meine Reaktion.
Ja, das stimmt. Und dann auch so eine, jetzt letzter Sound, auch ein ganz, ganz großes Ding. Für viele auch ein totaler Game-Changer, bin ich mir sicher. Hören wir hier mal rein. Ja, ein Spiel, das man in unterschiedlichen Ausführungen kaufen konnte. Zum Beispiel eine rote Version.
Alles angefangen.
Was blaue Version
den Pokémon-Hype angeht. Wir haben ja neulich unsere Pokémon-Folge gehabt. Da sind wir aber fokussiert, sprechen wir hauptsächlich über Pokémon Go. Wir erwähnen kurz, dass dieser ganze Wahnsinn mit Pokémon Rot und Blau auf dem Game Boy Classic angefangen hat. Auch das stimmt nicht ganz, weil eigentlich ist es grün. Pokémon Grün ist das Original, was in Japan erscheint. Das sind eigentlich Rot und Grün. Und dann wird aber quasi, also später kommt dann auch Blau als Update in Japan raus, aber als es dann eben in Europa und USA und so rauskommt, da wird dann quasi die rote Version lokalisiert. Also die ist eigentlich Basis von Rot und Blau im Westen. Und man tut aber das Prinzip eben, was Rot und Grün in Japan schon hatte, also dass es halt ein paar fehlende Pokémon gibt, die man tauschen muss unter den Editionen, weil man sonst den Pokédex nicht vollständig kriegen kann, das wird behalten. Ne? Also eigentlich sind es damit Rot, Blau und Grün, wenn man so möchte. Mhm. Und genau, da geht's halt los. Ne? Und Pokémon, was ja auch, also ich weiß nicht, ob da viele überhaupt eine Vorstellung davon haben, wie dieses Spielprinzip ist, aber das ist ja erstaunlich nah an Zelda. Ne? Also als dieser Pokémon-Boom losging, da war ich als Gameboy-Gamer der ersten Stunde, wie ich mich bezeichnet habe, dachte ich, ja, erstmal, was soll das? Ne? So, was soll das? Aber sobald dann ich quasi in einem Videospielmagazin Testbericht oder wo auch immer gelesen habe, was da eigentlich los ist, okay. Das ist eine richtige Oberwelt, wie Zelda. Ich laufe da rum, hier lege ein Abenteuer, Ash, und ich will der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten werden. Und wenn einem dann mal das Spielprinzip klar ist, also ist auch eine Granate und natürlich auch auf meiner Liste. Und bis heute die Spiele, die, glaube ich, am öftesten gesucht werden, zusammen mit Zelda und den Mario-Teilen und wo es dann, die auch Batterien haben, ne, wo man auch gucken muss, dass man eine geprüfte, batteriefähige Version kriegt, sonst muss man die selber machen und wo es tatsächlich auch viele Raubkopien und Hacks gibt, ne, eben wegen der hohen Nachfrage, wahnsinnig, also die, ich glaube, es gibt auch welche, die sich offiziell als Replika oder was auch immer bezeichnen, aber ne, nicht lange nicht jedes Pokémon-Modul ist in Ordnung.
Ja, und wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, können wir vielleicht dazu auch übergehen, nämlich zu Zelda Link's Awakening. Und da habe ich für euch nämlich auch hier noch ein bisschen, um einzustimmen, hier mal Musik rausgesucht.
Ist das ein Original Gameboy-Sound?
Oder ist der von Super Nintendo? Ja, eigentlich schon, glaube ich. Also es ist auch von der Qualität her auf jeden Fall vielleicht gut, aber...
Ja. Aber gut. Das ist Legend of Zelda Link's Awakening ist 1993 dann erscheint und eben das Batteriespeichern, wie wir es vorhin schon angedeutet haben, auf dem Game Boy etabliert. Davor hat man eben Spielstände und mit Passwörtern, hat man über Passwörter gespeichert und so. Und ich hatte es ja vorhin auch schon erwähnt, ne? Spiele wie Metroid 2, Kid Icarus, Castlevania 2 übrigens auch, die haben schon eine Batterie benutzt, ne? Die haben kein Passwortsystem mehr. Aber bei Zelda speichert man halt dann eben im Menü komfortabel seinen eigenen Spielstand und das hat natürlich dann Mode gemacht. Das Krasse ist, ich habe natürlich Zelda auch auf der Liste und es ist tatsächlich auch eigentlich das Highlight und ist, also es ist, hat ja auch ein Remake bekommen, das einfach, ne, im Prinzip ja eine sehr nahe Umsetzung dieses Originals ist in modernerer Grafik auf der Switch oder auf irgendeinem System. Und es ist halt einfach immer noch geil. Ne? Also das ist wirklich immer noch ein fantastisches Spiel und das hat mir wahrscheinlich damals dann nochmal im nächsten Schritt die Augen geöffnet. Ne? Bis dahin gab es halt diese, ja okay, DuckTales, cool, spielt man halt in einer Stunde durch. Ne? Und Zelda ist jetzt das erste Pokémon, aber Pokémon kommt nach Zelda, das erste Spiel, was diese moderne Größe erahnen lässt, die Spiele heute als Selbstverständlichkeit haben. Ne? Irgendwo muss das seinen Anfang nehmen, dieser Epos, ne? Und dann werden Spiele halt immer größer und immer größer und immer größer und das ist auch so ein bisschen das Problem, weil irgendwann sind sie auch zu groß, aber da ist es noch aufregend und geil und plötzlich kommt halt ein Spiel raus, ne, dass man nicht an einem Abend durchspielt, sondern das Tage dauert und wo du speicherst und das war schon krass, das auf dem Gameboy so ein Ding zu haben, ne, was du sonst einfach halt tatsächlich eher nur von den großen Heimkonsolen oder sowas kennst. Also es war schon ein ganz anderer Schritt und das Verrückteste ist, dass der sogar 2 Jahre vorher schon angefangen hat. Ich habe nämlich noch ein Spiel auf der Liste. Mystic Quest. Das heißt eigentlich Final Fantasy Adventure. Also nicht verwechseln mit dem ersten Teil der Secret of Mana Reihe. Das heißt auch Mystic Quest, aber noch irgendwas anderes davor. Das Mystic Quest, was ich meine, kennen viele eher als Final Fantasy Adventure, erscheint 2 Jahre vor Zelda und ist im Prinzip genau diese Art Spiel und die Art der grafischen Präsentation und so weiter, die Zelda dann auch benutzt. Und also auch bis heute, ne? Mystic Quest auch bringt auch ein paar Euro auf die Uhr, wenn ihr da eins im Keller findet. Hat auch eine Batterie, wie gesagt, auf der schon von Zelda gespeichert wird. Ne? Es ist halt nur nicht ganz so prominent geworden, aber es ist auch ein fantastisches Spiel, eben im Final Fantasy Adventure. Also da kann man auch dann diese Drachen, diese ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber die gibt's da dann auch als Reittier und den konnte man dann auch den Figuren schon Namen geben. Ne? Das war fantastisch. Also Mystic Quest, beziehungsweise Final Fantasy Adventure, auch eine absolute Empfehlung auf meiner Liste. Hm. Und dann können wir die Liste fast schon abschließen bei mir. Ich habe jetzt noch einen Titel, der auch noch für einen Vertreter eines ganzen Genres steht, das ich damals auch sehr viel gespielt habe und bis heute noch gern spiele. Und das sind eben die Sidescroller, ne, mit Raumschiffen und sowas. Da würde ich Parodius als Lieblingstitel nennen, weil er einfach so verrückt ist und bis heute mit seinem Gegnerdesign und auch mit seiner Musik, das ist schon einfach verrücktes Zeug, dann kannst du ein Pinguin-Raumschiff sein und eine Bauchtänzerin, eine riesige, ist so eine Art Zwischenendgegner, die kannst du auch nicht besiegen, du musst so unter ihren Beinen durchfliegen, dass die dich einfach nicht kaputt trampelt. Also gibt's wirklich vollkommen verrücktes Zeug. Ich glaube,
Fraktion R-Type dann an der Stelle.
Ja, genau, ja. Und deswegen ja. R-Type und Nemesis und da gibt's schon, und Xenon 2, da gibt's schon einige Sachen, die auch auf dem Gameboy tatsächlich erstaunlich gut funktioniert haben, wie zum Beispiel R-Type und Nemesis. Also ja, so frühe Side-Scroller oder vertikal scrollende Ballerspiele haben erstaunlicherweise auch auf diesem Ding funktioniert. Mir ist gar nicht erklärbar, wie fliegen da die Kugeln langsamer oder müssen wir noch mal ein paar Sachen testen. Arcade-Automat gespielt, da geht es natürlich Bullet-Hell-mäßig ab, ne? Aber der Gameboy hatte ja da schon seine Grenzen.
Ich kann mich dann auch noch so an Sachen wie Worms erinnern, wo man gefühlt auch irgendwie ja nicht sehen konnte, wie da Würmchen und Sachen irgendwie sind. Das ist ja auch pixelmäßig, war das so ein Dinger. Und natürlich auch so erste, Mortal Kombat, weiß nicht, 2 oder 3. Ne? Das waren natürlich
gab's auch alles auf dem Gameboy.
Crazy.
Auch nicht so blutig wie auf anderen Versionen.
Nee, ich auch nichts gesehen.
Ein Titel hätte ich fast vergessen auf meiner Liste. Mega Man natürlich, die Mega Man-Reihe. Ja, die nimmt auch auf dem Gameboy ihren Anfang.
Genau.
Hat bis heute eben dieses Image als eine der schwersten Videospielreihen überhaupt. Und das ist so ein bisschen auch, da sieht man die Entwicklung, die ich einfach auch das Training der Gameboy Classic aus mir, dem unbescholtenen Kind, das eben noch bei der Oma auf der Toilette sitzt und zufällig den DuckTales-Boss besiegt, wirklich mehr zufällig als geplant, spielt dann x Jahre später, und wir sind x ist jetzt nicht viele Jahre, sagen wir mal, 3, 2, Mega Man, Dr. Wily's Revenge eben durch. Lange dran geknabbert, ne? Irgendwann die richtige Reihenfolge der Bosse, weil wenn du irgendeinen kannst du halt schaffen, dann nimmst du dem seine Extra-Waffe, hebst dir die bis zum nächsten Boss auf. Wenn du die richtige Reihenfolge rausfindest, dann sind die Bosse schon mal schaffbar. Die Level sind auch noch bockschwer, aber die kannst du ja irgendwann auswendig lernen und schaffen. Und so habe ich dann irgendwann als Kind auch Mega Man 1 eben auf dem Gameboy durchgespielt. Und das war quasi dann mein Tor in diese Welt von, hey, ich kann ja doch was. Bin ja gar nicht
Chapeau,
der
ich ziehe meinen
Gaming-Abfall.
Ja. Ich glaube, ich habe keinen der Mega Man-Teile durchgespielt. Da hat dann doch meine Konzentration nicht irgendwie dann doch nicht ausgereicht. Ich habe mich dann doch zu sehr dann, glaube ich, davon so ein bisschen nerven lassen.
Ah, die sind schon alle geil. Und da kann man natürlich auch wirklich Geld verdienen, wenn es dir zufällig Mega Man 4 oder 5 in der Schublade habe für den Gameboy, meldet euch doch mal. Aber nur mit realistischen Preisvorschlägen, bitte. Ich bin ein armer Podcaster. Wir verdienen doch kein Geld.
Ach ja.
Ja, ich wollte Gameboy Classic Spenden nehmen wir gerne an. Ja, Alex?
Sehr, ja, auf jeden Fall. Und ja, gerne. Schickt uns auch Hardware, ne? Weil ich will jetzt noch mal kurz zu so ein paar Sachen kommen. Also habt ihr noch einen alten Gameboy da liegen? Warum auch nicht, ne? Haben wir ja schon gesagt, die Color-Sachen, also mit farbigen Sachen oder auch Pocket und durchsichtig und. Aber ich wollte noch mal abschließen, fand ich nämlich auch sehr interessant, zu den offiziellen Zubehörsachen kurz kommen und da auch gleich mal die Frage mit an dich. Hast du dann diese Sachen zum Beispiel auch gehabt? Wir haben ja schon so ein bisschen über das schlechte Display gesprochen. Es hatte keine Beleuchtung. Und da gab es dann nämlich das Light-Max-System. Nochmal mit extra Batterie,
ne?
Drin, so eine extra Lupe. Ja, so eine Lupe, die man da oben raufgesetzt hat. Da hast du also dann so eine Lupe über, mit Abstand über dein Gameboy-Display raufgeklappt. Das hatte halt Licht dran. Da gab es natürlich auch von Drittherstellern Systeme, aber es gab eine offizielle Zubehörsache von Nintendo. Und dann hast du durch diese Lupe mit Licht geguckt. Ja, Lupe, so ein bisschen so ein Thema. Aber Licht, also schon mal im Dunkeln konntest du dann damit ohne externe Lichtquelle spielen. Natürlich bei Sonneneinstrahlung hat es nichts besser gemacht. Wahrscheinlich eher noch schlechter mit der Lupe sozusagen. Hast du diesen Aufsatz gehabt? Ich hatte den auf jeden Fall.
Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein ganz starkes Bild, das ich da sehe. Ich glaube, dass ich ihn tatsächlich persönlich nicht hatte, aber Freunde von mir. Ich hatte anderen Kram. Ich hatte natürlich ein Linkkabel. Ich hatte vollkommen überflüssig, weil wir das, glaube ich, nie benutzt haben. Wenn, dann kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Da waren das ein paar Nachmittage, die in der Bedeutungslosigkeit versunken sind. Diesen F1 Race 4-Spieler-Adapter. Und da konntest du dann zu viert auch spielen. Ja, oh mein Gott. Aber ich, wie gesagt, ich habe ganz klare Erinnerungen an diese Tetris Link Kabel Sessions, ne? Auch wirklich hitzige Gefechte, die aufregend waren, aber an diesen 4-Spieler-Adapter, ich weiß noch, dass ich den irgendwann hatte. Was ich hatte und geil fand, war so ein Hardcase, also es sah aus wie ein Gameboy, aber in viel größer. Und das war quasi eine Tragetasche für Gameboy-Spiele, die du dann so mit in Urlaub nehmen konntest. Das fand ich super cool.
Da gab es auch ein offizielles Teil von Nintendo, das hatte ich auch, so ein Klassiker, nämlich die Gürteltasche, schwarz mit Neon abgesetzten Sachen, quasi die offizielle Gürteltragetasche von Nintendo in Neon Pink. Geiles Teil, würde ich heute auch wieder tragen, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Also raus mit euren Gameboy-Gürteltaschen, raus mit euren Gameboy-Storage-Boxen. Wir nehmen allerlei Sachspenden.
Ja. Und dann zwei sehr skurrile Zubehörteile, die ich persönlich nicht besessen habe. Ich glaube, eine Sache davon gab es in meinem Freundeskreis, aber auch nicht beide Sachen zusammen. Es gab dann die Kamera. Das war sozusagen auch ein Modul, was halt oben so eine runde Kamera aufgesetzt hatte. Ganz schlechte schwarz-weiß pixelige Qualität. Gab es dazu auch so Sachen. Und aber ich fand dann ja noch einen Zacken schärfer, dann zu dieser Kamera gab es, also dann, ich weiß gar nicht, ob das gleichzeitig rauskam oder ein bisschen später, gab es auch den Gameboy Printer. Das könnt ihr euch so vorstellen, das ist also Thermopapier, eigentlich wie so ein Bongdrucker. Eigentlich war es ein Bongdrucker und da konnte man dann mit diesem Kameramodul die pixeligen Fotos, die man mit der Kamera gemacht hat. Die
Drucker heute was Besseres können, ne?
Die konntest du dann ausdrucken. Es gab auch ein paar Spiele, die haben dann so ein bisschen pseudomäßig diese Druckfunktion unterstützt, weil ja von der Funktionalität wirklich nicht viel los war. Da konnte man denn so Highscores oder so von einigen Spielen bei dem Printer ausdrucken. Ja, also die Sachen so sehr, sehr speziell, nischig, fast schon unnötig. Und aber natürlich eine Sache, die ganz, ganz wichtig war, die ich dann später auch hatte, bin mir nicht sicher, ob von Nintendo direkt, aber es gab natürlich dann auch wieder aufladbare Batteriesets, also Akkus. Ganz am Anfang war das ja wirklich so, dass man einfach nur Batterien hatte, die auch wegzuschmeißen waren. Ne? Da gab es noch nicht so diese Akkutechnologie. Die kam dann immer mehr auf und auch umgesetzt. Und es gab dann auch ein Netz Teil für den Game Boy. Da konnte man dann, na, da ist natürlich dieses mobile Handheld-mäßige dann flöten gegangen, aber wir haben jetzt nun auch schon festgestellt, wenn draußen eigentlich normale Lichtverhältnisse war, konnte man eh nicht gut mit dem Game Boy spielen, deswegen musste man eh sich in die dunkle Ecke setzen und dann konnte man noch viel, viel länger, / ohne Batterien und Akkus spielen mit dem quasi Netzteil. Also falls ihr euch hier fragt, wie kommen denn irgendwie Companies auf die Idee, Netzteile extra zu verkaufen, warum ist das nicht dabei? Ja, beim Game Boy war es am Anfang technologisch noch nicht so richtig da. Ein Netzteil hätte man natürlich rausdrehen können, aber ein bisschen später konnte man sich dann nochmal das Netzteil extra kaufen dazu.
Ach ja, Alex, ich könnte noch viele, viele Stunden über den Game Boy Classic reden.
Es ist Zeit aufzuhören. Das ist quasi
Auftakt der neuen Reihe. Die braucht jetzt noch einen coolen Namen, so wie Geeks auf Adrenalin. Und apropos Geeks auf Adrenalin, ne? Meine Familie sitzt im Auto mit gepackten Koffern. Und
nur du fehlst.
Schreiben mir alle 3 Minuten eine SMS. Wann kommst du denn endlich? Man kann nicht die ganze Nacht in das Hotel einchecken. Und so, wir müssen jetzt die Hufe schwingen und recherchieren. Nee, ist ja gar keine Recherche. Phantasialand hatten wir schon. Aber wie gesagt, ich könnte noch viele, viele Stunden über den Game Boy Classic reden. Das soll der Auftakt einer neuen Reihe sein, in der wir auch über, die alten Konsolen und irgendwann dann kommen wir auch bei den neuen an, ne? Einfach über
die Konsolen
sprechen und dabei halt unsere Gaming-Anekdoten rein.
Nintendo DS, 3DS.
Titelvorschläge für dieses Format können uns auch gerne schicken. Ich freue mich
auf jeden Fall.
Ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen, für heute, auch wenn es mir schwerfällt, das bei diesem schönen Thema zu sagen, sage ich es trotzdem, Ende Geek, alles Geek, ne? Kann ja immer auch irgendwann noch eine Fortsetzung kommen. Wenn da meine Sammlung vollständig ist, wenn ich die 1057 komplett habe, dann machen wir nochmal eine Folge. Also liebe Community, helft mir, damit ich habe jetzt genug hier nach Spielen geschnorrt. Ich entschuldige mich für mich selbst und bedanke mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Danke fürs Hören dieser Folge. Schickt uns Folgenwünsche, schickt uns Ideen, Lob, Anregungen, Kritik und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Und
bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ende Geek, alles Geek. Bis dahin, ciao.
Macht's gut, tschüss.